Atova prapsya sisvargam chitvava boksha semahi tasmadutishta kantiya yudaya krita nishaya. O Sohn Kuntis, entweder wirst du auf dem Schlachtfeld getötet werden und die himmlischen Planeten erreichen, oder du wirst siegen und so das Königreich der Erde genießen. Erhebe dich daher und kämpfe mit Entschlossenheit. Erläuterung. Obwohl es nicht sicher war, dass Arjunas Seite siegen würde, musste er dennoch kämpfen, denn selbst wenn er den Tod fände, würde er auf die himmlischen Planeten erhoben werden. Om Agyanati Mirandasya Agyananjana Shalakya Chakshur Unmilitamina Tasmai Shri Guravi Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangung Langayate Krim Yat Kripata Mambande Shri Gurum Dinataranam Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Nina Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadati Svavanantikam Chai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadata Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Entsprechend meinem momentanen Zustand, Gemütsstimmung, habe ich nur einen kurzen Vers mit einer kurzen Erläuterung gelesen, um dann eine kurze Lecture zu geben. Und heute 6, fast 7 Stunden draußen am Stück und sind wir müde. So, in diesem Vers sagt Krishna zu Arjuna, er soll kämpfen, weil entweder er gewinnt die Schlacht, und das ist ja, was er will das Königreich an sich reißen, nicht an sich reißen, zurückerobern, oder wenn er sterben würde, geht er zu den himmlischen Planeten. Ach, wie toll. Also das ist aus vedischer Sicht gut, weil die vedischen Schriften befassen sich primär, nicht primär, aber ein großer Teil der vedischen Schriften beschäftigt sich mit Svarga, um nach Svarga zu gehen, zu den himmlischen Planeten zu gehen, um ein Herr dieser Welt zu werden. Diese Ausdrucksweise gibt es an einer Stelle in der Bhagavad Gita, wo Prabhupada sagt, sie werden die Herren dieser Welt. Götter, Götter gleich, Götter zu werden. Oh. Natürlich wissen wir, ist das nicht das Beste. Und Krishna selbst verurteilt das in der Bhagavad Gita auch. Er sagt, ihr geht vielleicht dorthin, aber ihr müsst wieder zurückkommen. Kshine punya martalukam vishanti. Er sagt, wenn euer gutes Karma aufgebraucht ist, dann fallt ihr wieder auf die Erde. Martya Loka. Sagt nicht auf die Erde, sagt Martya Loka. Das heißt der Ort des Todes. Martya Loka. Ja. Den Todesstern. Fallt ihr auf den Todesstern hinunter. Und was bleibt? Nichts bleibt. Außer materielle Wünsche. Ja, weil wenn man mal sehr schön genießt und das ist vorbei, was bleibt? Die Sehnsucht. Oh, das war so toll, ich vermisse es. Ja. So ähnlich bleiben diese materiellen Wünsche im Herzen. So, man gewinnt gar nichts, man verliert nur. Und deshalb soll man alle materiellen Anhaftungen und Erwartungen, in der materiellen Welt glücklich zu werden, soll man aufgeben. Man wird hier nicht glücklich werden. Und wenn man glücklich wird, dann nur so ganz kurz, dann ist gleich wieder vorbei. Sogar wenn, Krishna sagt, sogar wenn du zu den himmlischen Planeten gehst, und du lebst tausende, tausende, tausende von Jahren mit himmlischen Freuden. Das bringt nichts. Ja. So, sagt er zu Arjuna hier, okay, angenommen, du willst genießen, dann entweder gewinnst du das Königreich, dann kannst du genießen wie ein König, oder du gehst zu einem himmlischen Planeten. Jedenfalls, kämpfe einfach. Du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen in der Schlacht. Sei nicht mental, weil am Anfang ist er sehr mental. Oh, Krishna, ich weiß nicht und ich will nicht und hat auch gute Gründe. Ja, das ist doch nicht intelligent aus diesem und jenem Grund. Und Krishna sagt, du Dummkopf, während du gelehrte Worte sprichst, betraust du, was der Trauer nicht wert ist. Die Weisen beklagen weder die Lebenden noch die Toten. Er weist Arjuna zurecht. Er sagt, das hätte ich nie von dir erwartet. O Palter, du bist so ein mächtiger Kshatriya und jetzt bist du so mental. Das ist dir nicht würdig. Du bist ein Kshatriya. Anarya Tushnam Asvagyam, das ist Anarya. Arya heißt erhaben und zivilisiert. Anarya ist nicht zivilisiert. Du scheinst nicht zivilisiert zu sein. Anarya Tushnam Asvagyam, und deshalb kommst du Asvagyam. Hier haben wir Svarga, ne, himmlische Planeten. Asvagyam heißt, du kommst nicht zu den himmlischen Planeten. Du handelst nicht deiner Pflicht gemäß. Oh Arjuna, nicht gut. Plaibyang Mas Magama Parta, Naitat Vai Upapadite. Wie konnten diese Unreinheiten über dich kommen? Erhebe dich und kämpfe. Lass es nicht zu, dass diese kleinliche Schwäche des Herzens dich überwindet. Steh auf und kämpfe. Weil die Pandavas wurden sehr in Bedrängnis gebracht von den Kauravas. Und ein ganzes Leben lang wurden die angegriffen. Und sehr unfair oftmals. Da gab es eine interessante Geschichte, als die Pandavas im Exil waren. Da hat Duryodhan gehört davon, wo die waren. Und er sagte, da haben sich die drei immer getroffen. Shakuni, Duryodhan und Karna. Die haben üble Pläne ausgeheckt, wie sie nicht den Pandavas noch mehr schaden können. Die waren schon am Boden, die Pandavas, hatten gar nichts mehr, lebten in einer Einsiedelei, ein ganzes Königreich beraubt. Und sie sagten, wie können wir ihnen noch mehr schaden? Das reicht nicht. Wir können noch mehr schaden. Und so dachten sie, oh, ich weiß, was wir machen. Ich weiß genau, wo sie gerade sind. Und wir machen nebenan, weil das sind Weidegründe von unserem Königreich. Und wir gehen mit den Kühen dorthin und wir machen ein riesiges Picknick. Neben den Pandavas und schmausen und feiern und die sitzen da mit ihren ganz simplen Kleidung und können uns ein bisschen über sie lustig machen. Und so ging, aber sie sagten, ja, aber das können wir nicht machen. Der König Dhritarashtra wird das nie zulassen. So, wir brauchen einen guten Grund. Ja, wir sagen das mit den Weidegründen, deshalb einen Grund dorthin zu gehen, na, dann wird er das nicht herausfinden. Und so machen die das letztendlich, gehen die dorthin mit einer riesen Anhängerschaft und machen ein riesiges Fest dort. Und das ist ein schöner See dort, ein sehr, sehr schöner, klarer See mit Lotusblumen und Schwänen. Sie wollen dort ein bisschen Urlaub machen, genießen. Und sie gehen dann in den See hinein und auf einmal hören sie eine Stimme. Ah, wer seid ihr? Wer wagt es zu dieser Zeit in meinem See zu baden? Das ist die Zeit der Gandharvas. Weg mit euch, ihr kleinlichen Menschen. Ja. Gandharvas, das sind sehr mächtige, halbgottähnliche Lebewesen. Sind nicht ganz Halbgötter, sind Engelwesen, sagt man. Auch nicht so Engel, nur mit so kleinen Flügeln und so einer Harfe und so Locken und so nackt. Ding, ding. Sondern das sind sehr mächtige Kshatriyas. Die haben auch Flügel, können fliegen, sind auch gute Musiker, aber gleichzeitig mächtige Krieger. Sehr, sehr mächtig. Viel mächtiger als Menschen. Ein Gandharva kann einen Menschen sofort platt machen. Naja, jedenfalls spricht dieser Gandharva-Führer, ich glaube, das war Chitraratta, der geheißen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Einer von diesen Gandharva-Führern sagt, ah, das ist nicht eure Zeit, wir genießen jetzt hier, die Gandharvas sind hier. Und die Kauravas sofort natürlich im Ego gestört. Niemand hat uns was zu sagen, wir sind die Kshatriyas hier. Und es kommt zum Kampf. Es kommt zum Kampf zwischen den Gandharvas und den Kauravas. Und die Gandharvas machen die natürlich platt. Und fesseln die und nehmen die gefangen. Und weil ja die Pandavas nicht weit von da entfernt zu Hause waren gerade, ihre Einsiedelei hatten, hörten sie davon. Da kam jemand und hat ihnen berichtet, oh, eure Cousins, eure Verwandten, die Kurus, werden gerade angegriffen von den Gandharvas. Und Bhima ist natürlich, ha, sehr gut, das geschieht ihnen recht, diese Schurken, hoffentlich hauen sie in den Kopf ab. Ja. Und alle waren sehr glücklich. Die Pandavas waren sehr glücklich. Na, das geschieht ihnen recht, diesen Dummköpfen. Und Yudhishthir sagt, nein. Wir müssen ihnen helfen. Und er sagt, was? Yudhishthir, du tickst doch nicht ganz richtig. Ich sage, nein. Das sind unsere Verwandten und wir müssen ihnen helfen in dieser Situation. Sie werden angegriffen von den Gandharvas. So, das müssen wir jetzt tun. Und Bhima sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, das ist die Anweisung vom ältesten Bruder. Und sie gehen dorthin und die sind sehr mächtig, die Pandavas. Und sie sind viel mächtiger noch als die Gandharvas und überwinden die Gandharvas im Kampf und befreien die Kurus. Und die Kurus sind natürlich total, das geht's nicht, oh Gott, so gedemütigt, oder? Stell dir vor, dein Erzfeind hilft dir. Na komm, ich helfe dir. Du musst deine Hand ergreifen. Nein, stehst in seiner Schuld, ja? Und so waren die Kurus sehr frustriert. Sie sind raus, sie wollten die Pandavas demütigen und sind selbst total gedemütigt worden. Haben sofort die Sachen gepackt und sind zurück nach Hastinapur. So eine Blamage, sagt man, Blamage. Oh, peinlich. Und sind am Weg zurück und auf dem Weg zurück einer, Duryodhan. Ja, kennt ihr Duryodhan, der Anführer der Kurus, ist sehr frustriert. Er ist so frustriert, sagt, ich will nicht mehr leben. Das ist so peinlich. Ne? Man will im Boden versinken, oder? Wenn das so peinlich ist. Oh, ich will gar nicht existieren. So fühlt er sich. Und er hat beschlossen, ich werde zu Tode fasten. Ich werde fasten bis zum Tod. Und sie kamen zurück und er kam in seine Gemach und er hat einfach nichts mehr gegessen. Oder einfach, ne? Wollte einfach nicht mehr sein. Und dann fiel er so in einen Halbschlaf, so einen tranceartigen Zustand. Und in dem Zustand wurde er auf einmal in eine ganz andere Welt gebracht. Ja, und er wurde zu den Daityas und Danavas gebracht. Das sind dämonische Wesen, die Dämonen. Und da war eine riesige Versammlungshalle, eine gigantische Versammlungshalle, voll mit diesen mächtigen Danava-Fürsten, mit diesen dunklen Fürsten der Astralwelten. Ganz mächtige Wesen haben ihn da reingerufen in diese Versammlung. Und ihm gesagt: Oh, Duryodhan, sei nicht betrübt. Mach einfach weiter. Es wird zur Schlacht kommen. Und wir werden dir alle helfen. Wir sind alle auf deiner Seite. Die ganzen mächtigen Dämonen. Und Duryodhan wurde wieder belebt. Okay, ist doch nicht hoffnungslos. Ich habe diese Dämonen auf meiner Seite und wir machen. Und er kam wieder zur Besinnung und es war wieder sehr enthusiastisch. Okay, war halt peinlich, aber was soll's? Wir werden es so weit treiben, es wird zum Krieg kommen. Und wir werden die Pandavas letztendlich vernichten, wir werden sie töten. Das ganze Königreich wird uns gehören. Und dieser Dorn im Auge, ja, die sind uns immer ein Dorn im Auge. Rausreißen und sie vernichten. Also nicht das Auge, den Dorn. Ja. So, sagt Krishna dann hier zu Arjuna: Das kann doch nicht sein, dass du jetzt nicht kämpfen willst. Erinnerst du dich nicht an all diese Taten der Kurus, wie gemein sie zu dir waren? Kämpfe. Die Frau entblößen, wollten die Frau entblößen und sie haben sich auch so oft gedemütigt. Und Bhima, der war immer in Ekstase. Als es endlich zum Kampf kam, er war so glücklich, der konnte gar nicht warten. Endlich! 13 Jahre habe ich darauf gewartet. Und er hat ja auch geschworen, er würde Duryodhans Herz herausreißen und sein Blut trinken. Und er wartete nur auf den Tag. Und alle 100 Söhne von Dhritarashtra will er töten. Und hat er auch gemacht dann. Bhima, der war nur in Ekstase in dieser Schlacht. Jeder normale Mensch würde da weglaufen, würde sich in die Hose machen, sagt man. Oh, was ist hier los? Aber die Kshatriya sind nach. Da schießt du seinem Kshatriya mal so in die Schulter und fragst: Ah, sehr gut! Gut geschossen, aber warte mal, jetzt zeige ich dir, wie ich schieße. Ja. Das ist ein Kshatriya, nicht keine Sissi. Und so wird das in Mahabharata auch beschrieben. Sehr, sehr mächtig. Mächtige Lebewesen, sind ja auch aus einem anderen Yuga, kann man gar nicht verstehen. So, wie gesagt, das ist Kshatriya-Ehre und das ist Kshatriya-Dharma. Und so sagt Krishna zu ihm: Du musst doch kämpfen, Pater! Und wenn du stirbst, gehst du in den himmlischen Planeten und wenn du gewinnst, hast du das Königreich. Im nächsten Vers sagt dann: Kämpfe um des Kampfes willen. Kämpfe um des Kampfes willen. So in selber Weise sollen wir unseren hingebungsvollen Dienst durchführen, um den hingebungsvollen Dienst durchzuführen, nicht mit Ergebnis. Verteile um des Verteilen Willens. Verteilen um des Verteilen Willens, nicht mit einem Erwartung und Ergebnis. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, irgendwelche Fragen? Kommentare. Ja.
Das ist eben ganz prägnant gesagt, wir sollen verteilen, um zu verteilen. Mhm. Und ich habe letzten Endes zwei Fragen. Das eine ist, wenn wir einfach verteilen, um zu verteilen, da heißt es, wir sollen einfach begierig sein zu verteilen. Aber ohne das Bewusstsein, wir machen das für Krishna oder wir machen das.
Nein, klar, wir machen es für Krishna, aber wir machen es nicht für unsere Sinnenbefriedigung. Du gehst da nicht raus, um ein Ziel zu erreichen in der Hinsicht, sondern du sollst einfach um des Verteilen Willens verteilen.
Okay. Ja, okay, und dann in dem Zusammenhang, kann man sich dann überhaupt eine Zahl vornehmen, wie viele Bücher man verteilen soll oder will? Oder?
Doch,
weil,
klar.
Weil am Ende ist es doch so, eigentlich will ich, dass jeder, den ich anspreche, ein Buch mitnimmt, oder? Das ist eigentlich das Ziel.
Klar. Quotas sollen uns ja helfen, mehr zu verteilen, nicht weniger. Das heißt, wenn du jetzt normalerweise 10 Bücher jeden Tag verteilst und denkst, ja, aber ich will doch 20 verteilen, das ist doch gut. Und dann gehst du raus und sagst, ich will 20 verteilen. Klar, wenn Krishna will, dann lässt sich halt 30 verteilen, was auch immer. Aber das Quota soll dir helfen, mehr zu verteilen, nicht weniger. Soll nicht limitieren.
Das heißt, das soll eine Motivation
sein. Soll eine Motivation sein, wodurch du mehr verteilst. Wenn du jetzt rausgehst und sagst, ach, ich verteile irgendwie, verteilst du 10 Bücher. Also sagst du, ich will 20 verzeihen, du bemühst dich, verzeihst du 20. So soll es sein. So, man kann mit Quote, mit Zahlen arbeiten. Und mehr so sagen. Meine Erfahrung hat das immer ganz gut funktioniert. So, nimm dir was vor. Was du noch nie gemacht hast. Okay. Nimm dir was vor. 30 Bücher. Morgen 30 Bücher. Und so chantest deine Chapter. Hare Krishna, bitte lass mich 30 Bücher da, bitte lass mich 30 Bücher. Ja, so. Und dann geht es.
Aber dann bin ich das sehr angehaftet.
Ja, sehr gut. Sehr angehaftet Zahlen, sehr, sehr gut.
Ja, ja.
Frage mich nicht. Angehaftet, gut. Sehr angehaftet, noch besser. Nein, keine Frage. Das ist das Paradox. Dass man nicht angehaftet sein soll, aber man soll angehaftet sein.
Okay.
Man soll angehaftet sein. Ich weiß. Okay. Deshalb musst du es machen und das muss man herausfinden.
Okay. Oh.
Gibt es keine Liebe. Okay.
Diese Wesen, die du genannt hast, ich wünsche dir gerne Engel und so weiter. Kannst du die mir erklären, bitte?
Welche?
Die Engel.
Engel. Ja, die heißen Gandharvas. Und die
was
sind.
Was bedeutet das?
Das weiß ich jetzt nicht, was das genau heißt. Ich kenne nicht die etymologische Wortbedeutung dieses Sanskrit-Wortes. Ja, das habe ich
gesagt.
Etymologisch. Das heißt, die ganz genaue Bedeutung, was ich übersetzen würde.
Etymologisch.
Etymologisch. Etymologisch. Etymologisch. Weil jedes Wort hat ja eine ursprüngliche Bedeutung. Eine ganz, die später durch den Gebrauch vielleicht nicht mehr so präsent ist. Ja.
Okay.
So, und Sanskrit ist ja auch so, da hat jedes, weil die Worte entstehen ja aus einer Wortwurzel. Mhm. Zum Beispiel das Wort Karma, ist ja eine Deklination vom ursprünglichen Wort, ich glaube Krin oder Krit oder so, das ist die ursprüngliche Wortwurzel, oder wie war das? Irgend sowas, so ein ganz kurzes. Und das wird dann halt aufgebaut durch die verschiedenen Silben und dann hat das die Bedeutung. Wie zum Beispiel, ganz interessant, Padapa. Padapa, das ist ein Wort, das heißt Baum. Padapa. Aber wenn du es genau übersetzt, heißt das Pada, heißt die Füße. Ne? Prabhupada, Pad, sind die Füße. Und Pa ist jemand, der trinkt. So, das heißt jemand, der durch die Füße trinkt. Das heißt Baum. Ein Baum trinkt durch die Füße. Durch die Wurzeln. Das heißt Padapa, das heißt Baum. So, was heißt dann Gandhava ganz genau, wenn man es jetzt übersetzen würde, das weiß ich nicht. Aber es bezieht sich immer auf diese Engelswesen.
Kannst du die mir erklären?
Ja, wie gesagt, die sind gute Musiker auch, sind sehr gute Sänger, Musiker, ja.
Ja, was machen die?
Die sind sehr gut, die unterhalten die Halbgötter auf den himmlischen Planeten, wenn für gewisse Veranstaltungen sind, dann kommen Gandhavas und singen und spielen Musikinstrumente. Gleichzeitig, wie gesagt, auch sehr mächtige Kshatriyas, sehr mächtige Krieger.
Aber du hast gemeint, sie wohnen in den Fluss oder sowas?
No, sie waren nur zu der Zeit gerade da, haben dort auch gebadet. Waren die wohnen nicht im Fluss.
Ach so, ich dachte, es sind Wesen aus dem Fluss.
No, die haben nur zur selben Zeit in der Situation auch gerade da gebadet.
Ja. Sind die eher feinstofflich oder grobstofflich?
Feinstofflich.
Hm.
Mächtiger als Menschen, leben länger wie Menschen, stärker wie Menschen.
Also haben die gewonnen gegen die anderen?
Ja.
Ja? Weil die anderen grobstofflicher waren als
die? Ja, genau, aber sie sind mächtiger als Menschen, klar.
Die können sich aber auch manifestieren, oder? Hier auf der Erde.
Die, ja, genau. Haben sie in der Situation auch gemacht.
Dann haben die.
Okay, und was benutzen sie zum Kämpfen?
Ich denke, dasselbe. Schwert, Pfeil, Bogen.
Ah, okay.
Maschinengewehre.
Bazooka, Uzis, Butterfly. Das ist, was ist das? Das ist ein Messer.
Das ist kein Messer.
Halt mich noch.
Danke.
Okay. Kanantara, Srimad Bhagavad Gita, Ki Jai. Srila Prabhupada, Ki Jai. Nitai Go, Brahmanande.